Es gibt kaum ein Filmgenre, das so boomt wie der Bereich der Superhelden. Das ist unglaublich, das war nur ein ganz, ganz kleiner Auszug all dessen, was allein in diesem Jahr in die Kinos kommt. Aber Millionen werden investiert und es lohnt sich. Denn es rennen so wahnsinnig viele Leute in diese Movies der Superhelden rein, das ist unglaublich. Und Superhelden ist nichts Neues. Das ist ein Thema, das uns Menschen eigentlich schon immer begeistert hat, schon immer beschäftigt hat. Bei den Griechen war es mehr so Odysseus und Herkules und heute haben wir halt irgendwie Spider-Man, Batman und so Zeug. Geändert hat sich eines nicht. Wir schauen die Superhelden an, weil sie das tun, was wir uns eigentlich wünschen, aber uns selbst nie zutrauen würden. Sie schlüpfen in eine Rolle, in der wir gerne wären. Und solche Superhelden finden wir auch in der Bibel. In dieser Serie Lifestyle geht es um so einen Superhelden, den Elia. Ja, der war so krass unterwegs, er hatte Machtkämpfe auf Leben und Tod. Einen spirituellen Krieg, wo es wirklich spooky abging. Und er tat Wunder, die waren so unglaublich. Da haust du schier weg, wenn du das liest. Und jetzt eröffnet der liebe Johnny letzte Woche die Serie, stellt sich hier auf die Bühne und behauptet, Elia war einer wie du und ich. Elia könntest du nehmen und einfach so in diese Reihe hier stellen, Müller, Meier, Schulze, Elia. Hä? Ich weiß nicht. Also, Frau Müller, haben Sie schon mal einen König bedroht? Donald Trump wenigstens? Angela Merkel? Also können wir abhaken. Meier, hey, wie sieht's aus? Schon mal eine Grillparty gegeben und den Leuten gesagt, Jungs, den Grill brauchen wir gar nicht anzünden, ich bete gleich. Und das Schnitzel ist fertig. Meine letzte Hoffnung, Schulze, schon mal einen Toten auferweckt? Wenigstens eine Ratte? Eine Maus? Ja, und in die Reihe soll man Elia stellen? Hatte Johnny einfach gelogen? Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, wir dürfen Elia in diese Reihe stellen. Aber es gibt eine entscheidende Frage bei Elia. Was hat ihn dahin gebracht, wo er gelandet ist? Welche Lektionen hat Elia gelernt, um sich so zu entwickeln? Wodurch wurde sein Glaube so geprägt, dass er irgendwann dieser Superheld war? Ich meine, mit euch hat es keinen Wert, ihr dürft gehen. Das hat einfach nicht gepasst. Keine Angst, wenn du jetzt heute zum ersten Mal hier bist, ja, du musst nachher nicht rausgehen und mit dem Blitz unser Schnitzel brutzeln. Das ist nicht der Anspruch an diese Celebration. Aber es geht um etwas Übernatürliches. Es geht darum, dass ich behaupte, jeder von uns trägt in seinem Herzen eine Sehnsucht. Wir wünschen uns, Gott zu erleben. Wir wünschen uns, dass Glaube nicht nur etwas ist, was so irgendwie im Verstand da oben stattfindet, sondern wirklich praktisch erlebbar, erfahrbar wird in unserem Leben. Und auch wenn du schon ganz lange mit Gott unterwegs bist, dann hoffe ich, dass diese Sehnsucht in dir immer noch da ist, mehr zu erleben, Gott mehr erfahren, tiefer in diese Beziehung mit ihm zu kommen und Gott wirklich zu spüren. Und ich glaube, es gibt einen Weg dorthin. Dazu brauchen wir heute eine Grafik. Und ihr wisst ja, meine allergrößte Begabung ist Malen. Das ist sensationell, das ist so göttlich, dass es auch nur Gott erkennt. Aber ich gebe mir Mühe und ich werde da heute mal mit euch einsteigen. Ich glaube, es gibt zwei Phasen im Leben. Ja, es gibt eine internationale Bezeichnung dafür. Wir beginnen mit der WW-Phase. Das kann jeder lesen, oder? Hinten auch. Ich buchstabiere es nochmal. WW. Die internationale Abkürzung für wenig Wunder. Das ist eine Zeit, da lebst du und du erfährst nichts. Dein Leben verläuft irgendwie und selbst wenn du dich ganz krass nach Gott sehnst, du hast irgendwie das Gefühl, Gott ist gerade beschäftigt. Irgendwie, klar, Hungersnot in Afrika und so, der hat so viel zu tun, in deinem Leben findet er gerade irgendwie nicht statt. Und dann gibt es eine zweite Phase im Leben, das ist die VW-Phase. Und das heißt jetzt nicht, dass alles anders wird, wenn du dir einen VW kaufst. Nein, davon erlebst du Gott noch nicht, also nicht automatisch. VW ist im Leben die viele Wunderphase. Das ist die Zeit, wo Gott ein Wunder nach dem anderen tut, wo du Gott erleben kannst, wo Gott praktisch erfahrbar wird und du denkst so, wow, mega krass, sehr Wahnsinn, was man mit diesem Gott alles erleben kann. Die VW, die vielen Wunderphase. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir genau diese Phasen in der Bibel wieder. Ja, am Anfang, da schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt muss ich nur gucken, dass ich meine Kurven hier nicht verpasse. Ah, so, 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 yeah, eine Kurve. Muss ich nicht dazu schreiben, erkennt ihr, oder? Gut, am Anfang schafft Gott Himmel und Erde. Und es passiert danach erstmal lange Zeit gar nicht so arg viel. Jetzt schauen wir mal hier in an diesen Punkt. Ich schreibe dazu ein E und ein X wie Exodus. In der Bibel nennt man das den Auszug. Volk Israel ist ausgezogen aus Ägypten, geht in die Wüste rein und erlebt eine ganz, ganz krasse VW-Phase. Wunder über Wunder tut Gott. Das Meer teilt sich, Essen fällt vom Himmel, ein Stab geht an den Felsen dran und San Pellegrino läuft raus. So mega krasse VW-Phase. Wir finden das auch hier wieder bei einem E, bei Elia. Elia, mega krasse Wunder, die dieser Mann erlebt. Und wir haben nochmal sowas bei Jesus. Sie haben VW-Phasen in ihrem Leben gehabt, erlebt. Die waren so ultra krass, man kann es kaum glauben. Und ich behaupte, du und ich, Müller, Meier, Schulze oder wie wir hier weitermachen, ich glaube, jeder von uns kann VW-Phasen erleben. Ich glaube, Gott hat auch in deinem Leben VW-Phasen geplant. Du kannst Gott auf eine übernatürliche, krasse Art und Weise erleben. Aber, ihr seht es schon in dieser Zeichnung, vor diesen Höhepunkten kommt etwas anderes. Und ihr seht das, bevor das Volk Israel in seiner VW-Phase war, war es 400 Jahre lang in Ägypten. 400 Jahre. Und die Bibel beschreibt nicht ein einziges Wunder aus dieser Zeit. Bevor Jesus diese mega krasse Wunderzeit erlebt hat, erfahren wir 30 Jahre lang nichts von ihm. Er war mal Flüchtling und musste abhauen, wurde bedroht. Aber es ist eine ziemlich stille Zeit. Und über Elia erfahren wir einiges über die WW-Phase und über den Weg dazwischen. Und genau um das soll es heute gehen. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass du heute mit uns über diese Zeit dazwischen reden willst. Ich danke dir, dass das Potenzial bereit ist, dass wir VW-Phasen mit dir erleben. Und ich danke dir, dass du uns heute einen Schritt da hineinführen willst. In Jesu Namen. Amen. Bei Elia begann alles damit, dass er zu König Ahab geht. König Ahab, müsst ihr wissen, das war ein ziemlich crazy Vogel. Er hatte eine sehr, sehr krasse Entscheidung getroffen. Ahab hatte entschieden, alles zu vernichten, was in eine lebendige Beziehung mit Gott führt. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Es ging nicht darum, Religiosität zu vernichten. Das gab es genug bei Ahab. Aber alles, was in eine lebendige Beziehung mit Gott führt, das hat er platt gemacht. Und so war Elia der letzte noch lebende Prophet. Ahab hatte einen Gottersatz, den Baal. Und der Baal, das ist ein Fruchtbarkeitsgott. Der steht für Regen, der steht für Ernte, der steht für Gewitter, alles, was so mit Fruchtbarkeit und Wetter und so zu tun hat. Und jetzt sagt Gott zu Elia, er gibt ihm einen Auftrag. Geh du zu diesem Ahab und sag, es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage, befahl der Herr Elia. Yeah! Das ist cool, oder? Also ich stelle mir das ganz praktisch vor. Lieber Mike, bitte mach eine Reise zum Herrn Putin und sag dem Herrn Putin bitte, hey, es wird die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten kommen. Also nichts mehr mit Einkaufen bei Aldi, bei Esso brauchst du nicht mehr tanken gehen, denn da kommt nichts. Wenn du in irgendeinen Bäckerladen gehst, dort gibt es leere Regale, sonst nichts. Und mit dieser Message geh bitte zu Herrn Putin und dem Herrn Trump kannst du es auch noch sagen. Klingt gut, oder? Spannend. Wisst ihr, was das Problem an dieser Message von Elia war? Kein Regen heißt keine Ernte. Keine Ernte heißt nichts essen. Und für Elia heißt das, mittendrin zu sein. Wisst ihr, es gibt manchmal so Nachrichten, so Botschaften, das macht man heute gerne unter Christen. Da drüben steht dein Bruder, deine Schwester und du stehst hier. Und jetzt sagst du dem, hey, ich habe eine Message für dich. In deinem Leben wird etwas geschehen und du hast ein To-Do. Aber ich bleibe hier stehen, mich betrifft das nicht. Hey, easy. Ist nur der Quark, den du erlebst, aber ich habe nichts damit zu tun. Das war bei Elia anders. Elia war mittendrin und diese Message, die er dem König Ahab überliefert hat, hieß, dass es ihn auch betrifft. Und da sieht es dann ein bisschen anders aus. Elia erlebt, dass es stimmt, was er sagt. Und er wandert auf direktem Weg an den tiefsten Punkt seiner WW-Phase. Gott sagt zu ihm, hey, du musst abhauen. Du musst weg, du musst fliehen. Deine Botschaft, die du hier verbreitet hast, kam nicht so gut an. Die erste Lektion, die Elia lernen muss in seinem Leben, war die Lektion der Reduktion. Gott führt dich in Situationen, in denen er etwas in deinem Leben reduziert. Gott sagt, du musst fort von hier, geh nach Osten, überquer den Jordan und versteck dich am Bach Krit. Bach Krit ist einsam. Am Bach Krit bist du nicht der coole Typ. Am Bach Krit reißt du keine großen Sachen. Am Bach Krit sitzt du und fragst dich, was wohl kommen wird. Und Gott spricht zu Elia, ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu versorgen. Und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem Herrn und versteckte sich am Bach Krit, der von Osten her in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Wisst ihr, ich glaube, es lohnt sich extrem in der Bibel, immer auch so ein bisschen davor und danach zu lesen, was immer so bei den Geschichten steht. Und wenn Namen auftauchen in der Bibel, dann solltet ihr immer ganz genau hingucken. Was bedeuten diese Namen? Elia heißt El-Yahweh, Gott ist mein Herr. Nicht mein Kumpel, nicht mein Freund, noch nicht einmal mein Versorger, sondern mein Herr. Und das war bei Elia Programm, das sehen wir noch. Krit, dieser Name des Baches, heißt übersetzt abgeschnitten oder abgetrennt. Und zwar von etwas, das mich bisher ausgemacht hat. Elia bekommt eine göttliche Diät. Gott sagt, hey, ich schnippel mal alles ab, was dein Leben bis jetzt ausgemacht hat. Bachkrit-Situationen im Leben. Gott führt dich manchmal da rein. Hey, Gott macht sowas, um etwas aufzuzeigen in deinem Leben. Reduktion bringt etwas nach vorne. Ich möchte das an einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal Zucker oder Koffein oder Alkohol oder Nikotin. Ob du eine Abhängigkeit hast, wirst du nie erfahren, wenn du nicht mal Reduktion betreibst. Lass es mal weg und dann weißt du, wie du dazu stehst. Also nicht, hey, kein Problem, rauchen kann ich jederzeit lassen. Ich tue es bloß nicht. Nein. Und jetzt weißt du, ob du eine Abhängigkeit hast. Gott führt in Reduktionsmomente deines Lebens, um dir vor Augen zu führen, ob du von etwas abhängig bist. Und Gott macht das, weil er Freiheit möchte. Manchmal gibt es in deinem Leben finanzielle Reduktion. Du stehst an einem Punkt, wo es dir nicht mehr so gut geht, wie das schon mal war. Manchmal kommst du in eine emotionale Reduktion. Es gibt Ungerechtigkeiten, Mobbing an deinem Arbeitsplatz. Und Gott führt dich nicht sofort wieder raus. Und du fragst dich, hey, was soll das? Mobbing ist keine gute Sache, definitiv nicht. Aber manchmal offenbart uns Mobbing, von was wir abhängig sind. Hey, ja, es gibt tatsächlich Menschen, die dich nicht gut finden. Du schaffst es nicht, jeden von dir zu begeistern. Lustigerweise schafft das nicht mal Gott. Ein bisschen tief, aber kann man mal drüber nachdenken. Und Gott lässt es zu, dass er dich in Momente hineinführt, wo du auf einmal vor Augen geführt bekommst, boah, krass, davon bin ich ja wirklich abhängig. Ich glaube immer, wenn Gott dich in deinem Leben in so einen Reduktionsmoment führt, macht er das, um dir etwas zu zeigen. Und du kannst in diesem Punkt deine zweite Lektion lernen, so wie Elia das auch, nämlich Abhängigkeit von Gott. Die Ramen kamen und brachten ihm das Essen. Der Bach lieferte frisches Wasser. Wisst ihr, ich glaube, dass das nicht so ganz die Message ist für uns heute im Jahr 2017. Also wenn du keinen Bock mehr auf deinen Job hast, dann kannst du dich schon an den Bach setzen. Aber ich weiß nicht, ob da so fürchterlich viele Raben kommen und dir einen Burger bringen. Ich glaube, das ist nicht die Message. Aber ich glaube, es geht um übernatürliche Versorgung. Ich glaube, es geht darum, dass Gott auch zu uns heute spricht und sagt, hey, wie stehst du in deinem Leben zum Thema Versorgung? Ich merke, die allermeisten Menschen sind ja wirklich und ernsthaft der Überzeugung, dass sie von ihrem Job, von dem Geld, das sie verdienen, leben. Von dem Geld, das sie verdienen, leben. Das ist eine spannende Aussage. Was verdiene ich? Ich glaube, dass unsere Gesellschaft da ziemlich schwierig geworden ist. Die Krankenschwester, die 8 Stunden arbeiten geht, und der Fußballer, der 1,5 Stunden arbeiten geht. So eine ganz kleine Diskrepanz in der Bezahlung. Leben wir von dem, was wir verdienen, wirklich? Oder leben wir von dem, was Gott uns gibt? Ich glaube, die Bach-Krit-Situationen unseres Lebens dienen, dass wir verstehen, wer uns versorgt. Ich möchte heute ein ganz kleines Detail zu meiner Bach-Krit-Situation in meinem Leben erzählen. Als meine Frau und ich diese Gemeinde gegründet haben, ICF, da hatte ich einen sehr gut bezahlten Job. Ich musste mich nicht fürchterlich kaputt arbeiten, das war ein sehr cleverer Job, und habe doch eine ganze Menge verdient. Und die Gemeinde wuchs, es ging weiter und wir merkten, hey, es wird immer mehr Arbeit, wir werden immer mehr gefordert, wir müssen etwas tun. Und ich sprach mit meinem Chef und ich sagte zu ihm, hey, ich werde von 100% auf 80% reduzieren. Und er war natürlich super begeistert, aber letzten Endes hat er gesagt, ja, ist in Ordnung, das kannst du machen. Und ich dachte, yes, sehr gut, das läuft. Der Tag X kam, es war versprochen, dass ich ab dort reduzieren konnte. Und etwa eine Woche vorher kam mein Chef zu mir und sagte, du, ab nächste Woche wollten wir ja reduzieren, aber wir bieten dir eine Beförderung an. Wir bieten dir an, dass du eine Geschäftsführerstelle in unserem Konzern übernimmst für Osteuropa. Du wirst sehr viel mehr verdienen, du wirst sehr viel mehr Verantwortung haben, aber du wirst auch mehr arbeiten müssen. Was tun? Ich habe gedacht, nee, der Weg ist ein anderer. Ich will nicht mehr arbeiten, ich will weniger arbeiten. Und Gott ermöglichte es mir, noch in derselben Woche zu kündigen und eine 60%-Stelle anzunehmen. Yeah, Gott versorgt uns. Das fand ich sensationell. An diesem Bach Krit, da passierte Elia allerdings etwas. Es wird berichtet, nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte eine lange Zeit nicht geregnet. Was? Hä? Also Gott beordert ihn dorthin. Gott sagt, ich will, dass du dich dort versteckst, weil du warst ja in meinem Namen, in meinem Auftrag unterwegs. Ich werde dich versorgen. Ich gebe dir was Übernatürliches und dann dreht er den Hahn ab. Was stimmt mit Gott nicht? Irgendwie ist er manchmal komisch. Wisst ihr, wie es mir an meinem Bach Krit ging? Sensationell, 60% Stelle sofort bekommen, war total cool. Ich war echt begeistert und ich ging am 1. März zu meinem neuen Arbeitgeber auf 60% Basis eine Vertriebsleiterstelle, das war doch nicht schlecht. Und ich kam rein und um 9 Uhr bat er mich in sein Büro und er sagte, Herr Schmidt, setzen Sie sich, holt einen Kaffee. Hey, wir freuen uns mega, dass Sie da sind. Boah, schön. Ja, wir haben gebetet und Sie sind die Erhöhung unserer Gebete. Wow, es war auch noch Gottes Absicht, dass ich da bin. Ja, es ist allerdings so, dass die Wirtschaftskrise unser Unternehmen sehr hart getroffen hat und wir mussten für gestern entscheiden, dass wir auf 50% Kurzarbeit gehen. Das heißt, wir werden Ihre 60% auf 30% reduzieren. Und da ich auf 100% schon verzichtet hatte im Gehalt, hieß das für mich auf einen Schlag, an einem Tag, 80% meines Gehalts waren weg. Und jetzt kannst du kurz mal rechnen, wie das so in deinem Leben aussieht, wenn 80% deines Gehaltes einfach weg sind. Weil du tust, was du überzeugt bist, dass es Gottes Wille ist. Wow, das ist Bach Krit, der auf einmal trocken ist. Ich glaube, das sind Momente im Leben, wo Leute aufgeben. Elia übrigens, der wurde sehr depressiv, der wünschte sich, nicht mehr leben zu müssen. Ich glaube, dass das Momente im Leben sind, wo Leute wirklich wegwerfen, wo sie ihr Unternehmen aufgeben, wo sie ihren Glauben über Bord werfen, wo sie ein Projekt aufhören. Und ganz, ganz oft begleitet mit diesem Denken, ich bin schuldig geworden. Ich habe was falsch gemacht. Ich habe es nicht mehr verdient, dass Gott mich versorgt. Und das Blöde ist, der Teufel, der redet ja immer so ein klein bisschen mit. Und er sagt, stimmt. Du hast es nicht verdient, dass Gott dich versorgt. Ja, und leider ist das ja auch irgendwie wahr. Verdient haben wir es wirklich nicht. Jetzt kann man sich aber fragen, was kann man in diesen Momenten aber noch tun, außer aufzugeben? Und warum lässt Gott es zu, dass der Bach Krit vertrocknet? Und ich glaube, das sind die entscheidendsten Momente in unserem Leben. Ich glaube, Gott lässt das zu, um uns in Bewegung zu versetzen. Wenn der Bachkritt trocken legt oder trocken wird, ist das Gottes Aufforderung an dich: Steh auf. Bei Elia macht es Gott ganz, ganz krass. Er sagt wirklich: Steh auf, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Ey, das ist der Brüller hoch 10. Also sorry, Nina, der Witz war gar nicht so schlecht vorhin, aber der Witz, der ist Oberknaller. Die größte Wirtschaftskrise überhaupt. Wer war das aller unterste Zipfelchen der Gesellschaft? Die Witwen. Und Gott sagt: Lieber Elia, hey, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich weiter versorgen. Ich habe eine Witwe gesagt, sie wird dich versorgen. Brüller Gott, du bist so lustig. Haha. Und wisst ihr, was Elia macht? Der steht auf und geht. Und ich glaube, das ist der Initialmoment in seinem Leben. Der Umkehrpunkt seiner WW-Phase. Von diesem Punkt an ändert sich alles in seinem Leben. Das Beste ist, die Witwe weiß noch gar nicht, was auf sie zukommt. Am Stadtrand von Zarpat traf er diese Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach: Hey, bring mir bitte auch noch ein Stück Brot mit. Da blieb die Frau stehen und sagt: Hey, ich habe kein Krümelbrot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Das schwöre ich dir bei deinem Gott. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn machen und danach werden wir verhungern. Ich glaube, das ist keine Drama Queen. Ich glaube, das war genau so. Ihre allerletzte Mahlzeit. Und Elia, der stellt sich hin, sagt: Hey, hab keine Angst, so weit wird es nicht kommen. Geh nur und mach, was du dir vorgenommen hast. Aber back zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring's mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn was zubereiten. Yes, das ist Selbstbewusstsein, oder? Er spricht weiter: Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen, das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. Und die Frau ging nach Hause, tat, was Elia ihr gesagt hat, und tatsächlich hatten Elia und die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Hey, und es beginnt etwas, das ist unglaublich. Er geht einen Schritt Wunder, einen Schritt Wunder, einen Schritt Wunder, einen Schritt Wunder. Es ist wie ein Aufzug im Leben von Elia. Er wandert mit jedem Schritt nach oben in die VW-Phase seines Lebens. Das mit dem Öl war schon ziemlich krass, aber das kommt noch viel, viel krasser. Elia geht einen Schritt nach dem anderen. Kurz danach heißt es, der Sohn der Witwe wird sterbenskrank. Und zwar so, dass er wirklich stirbt. Und Elia geht zu ihr und sagt: Hey, hör mal zu, gib mir bitte deinen Sohn mit. Komm, ich nehme den mit. Ich werde beten und dann lebt er wieder. Und Elia geht in die Kammer dieses Sohnes und betet. Und nichts passiert. Und er legt sich auf den drauf, weil es ist ja logisch, wie soll er sonst zum Leben erwachen? Mensch, Elia, könntest du auch wissen. Er legt sich drauf und betet nochmal und nichts passiert. Elia betet dreimal und beim dritten Mal steht er auf und lebt wieder. Und es geht noch ein Level höher. Jetzt geht Elia zu 450 Baalspriestern. Er ist der letzte überlebende Gottesprophet. Und er nimmt mit 450 Priestern einen spirituellen Kampf auf. Und er sagt: Hey, euer Baal, der ist doch der Fruchtbarkeitsgott und Blitz und so, ist ja eh sein Kerngeschäft. Wisst ihr was, jetzt hier rinnt auf dem Altar und bei mir dürft ihr noch einmal weiße Wasser drüber leeren. Und jetzt wollen wir mal schauen, was geht bei euch. Elia hat 3 Lektionen in seinem Leben hinter sich gebracht. Ich glaube, diese VW-Phasen in unserem Leben können wir nur erreichen, wenn wir durch diese Lektionen hindurchgehen. Beim Lesen und Studieren nochmal für diese Predigt heute ist mir was ganz Krasses aufgefallen. Im Vers 1 heißt es, der Prophet Elia aus Tischbe. Das ist so viel wie Müller, Meier, Schulze. Der Schmidt aus Reutlingen. So ist der Elia aus Tischbe. Der 0815. Im letzten Vers dieses Abschnittes, Vers 24, heißt es, nun aber erkenne ich, du bist ein Mann Gottes. Vom Müller, Meier, Schulze zum Superhelden, dem Mann Gottes. Dazwischen liegen 23 Verse. Jetzt kannst du sagen, hey, das ist alles Zufall oder das ist nicht Zufall, ich weiß es nicht. 23 Verse. Im Psalm 23 heißt es, der Herr ist mein Hirte. Der Herr weidet mich. Er führt mich zum frischen Wasser. Er führt mich aber auch an die Bachkritz meines Lebens. Auch im finstersten Tal ist er da. Und anschließend bereitet er mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich glaube, die VW-Phasen unseres Lebens beginnen immer am Bachkritz.